Ich habe vor längerer Zeit mal ein Interview mit einem Krimi-Autor gelesen und der sagte, ich war jemand, der Gott suchte. Ich hätte gern an ihn geglaubt. Ich kenne Menschen, die ganz unbefangen und überzeugt an Gott glauben. Das ist schon beneidenswert. Ich weiß nicht, ob wir auch den Eindruck haben, dass wir zu beneiden sind. Wissen wir das zu schätzen, dass wir glauben dürfen, dass wir mit Jesus leben dürfen? In der Bibel ist die Rede davon, dass Menschen, die glauben, beneidenswert sind. Sie sind es nämlich, sagt Jesus, weil sie einen Schatz gefunden haben. Den Schatz im Acker, die kostbare Perle. Und ich möchte einfach jetzt dieses letzte Mal vor der Sommerpause heute mal diesen Schatz des Glaubens so in vier Aspekten uns vor Augen halten. Der erste Aspekt. Erfülltes, ewiges Leben. Und wie so ein Leben aussieht, das zeigt die Bibel mit sehr anschaulichen Bildern. Da ist das Bild vom bewässerten Garten, in dem alles blüht und gedeiht, oder vom fruchtbaren Ackerfeld oder vom Baum am Wasser gepflanzt. Im Buch Jeremia im 17. Kapitel ist dieser wunderbare Vers: Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. So darf mein Leben aussehen. Ich weiß, woher ich komme und wer ich bin. Das ist ja schon mal gut, eine gute Voraussetzung für ein Leben. Denn Gott hat mich ins Leben gerufen, ich bin von ihm gewollt, ich bin von ihm geliebt. Ich weiß, wofür ich da bin, mein Leben hat Sinn. Und das ist es ja, wonach viele Menschen fragen, welchen Sinn hat mein Leben eigentlich? Aber ich weiß, wofür ich lebe, ich bin gesegnet und darf ein Segen sein. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich weiß, ich lebe mit Jesus, aber dieses Leben hört mit dem Tod nicht auf. Das haben wir ja gerade erst so schön gehört. Unser Leben geht in der Ewigkeit weiter und da finden wir dann 10.000 Gründe und noch mehr, Gott zu loben. Das gibt dieses wunderbare Lied, da sind einige Worte draus. An dir wir kleben in Tod und Leben, nichts kann uns scheiden. Halleluja, ist doch toll, wir kleben an Jesus und niemand kann uns von ihm wegreißen, nichts kann uns scheiden. Und ich denke, wenn wir in dieser Gewissheit leben, dann können wir ganz getrost singen, das gibt so ein schönes Lied, könnte ich es irgend besser haben als bei dir, der alle Zeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit. Nein, könnte ich nicht. Eins meiner Lieblingsverse ist dieses: Auch im Jahr der Dürre bangt ihn nicht, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Ich denke, wir kennen alle Wüstenzeiten. Und die sind manchmal sehr lang, sehr mühsam. Und wir können sie mit Jesus durchstehen, dass er uns die Durchhaltekraft gibt, dass er immer wieder unsere Zuversicht erneuert, uns Frieden schenkt in dieser Situation und vor allen Dingen auch uns Menschen schickt, die uns ermutigen und uns helfen. Und häufig stellen wir erst hinterher fest, da ist was anders, da ist was gewachsen, da sind Früchte entstanden, um im Bild zu bleiben. Gott gebraucht diese Wüstenzeiten, um Neues, um Gutes daraus entstehen zu lassen. Die Geschichte vom zerbrochenen Krug habe ich schon erzählt. Darauf hat mich auch Silvia schon mal aufmerksam gemacht, dass sie es noch woanders gehört hat. Da sind Frauen eines Dorfes in Afrika, die mit großen Tonkrügen auf den Kopf an den Fluss gehen, um Wasser zu holen. Und eine stolpert und der Krug wird beschädigt. Sie hat kein Geld für einen neuen. Umwickelt den Krug mit Tüchern, damit das Wasser gehalten wird. Aber natürlich tropft das Wasser heraus und wenn sie zu Hause ankommt, ist der Krug nur noch halb voll und sie klagt, was für ein Unglück, meine Mutter hatte recht. Ich bin wirklich zu nichts nütze. Aber dann ist eines Tages der Weg, den sie immer gehen, der schmale Weg, mit Blumen gesäumt, mit kleinen Blumen gesäumt. Und die anderen Frauen sagen, guck mal, wie schön, das waren deine Wassertropfen. Die haben den staubigen Weg zum Blühen gebracht. Und das ist Gottes Art, staubige, schwere Wege zum Blühen zu bringen. Und ich denke, wir kennen alle Menschen mit diesen zerbrochenen Krügen, die trotzdem etwas ausstrahlen vom Schatz des Glaubens und zum Segen für ganz viele Menschen werden. Also spontan war mir jetzt hier eingefallen die Liederdichterin Julie Hausmann, die nach dem Tod ihres Verlobten unter schwierigen Umständen hat sie ihn verloren, ein Lied gedichtet hat. So nimm denn meine Hände und führe mich, ihr kennt das. Wird häufig auf Hochzeiten gesungen, aber eigentlich ist es so gemeint, dass Gott mich führen darf. Und da kommt in einer Strophe folgender Liedvers vor, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen durch dieses Lied getröstet worden sind und Zuversicht erlangt haben. Du führst mich doch zum Ziele, auch wenn ich noch nichts sehe, auch wenn mein Weg nur noch staubig ist. Aber Gott macht was draus. Und wir dürfen uns sehen, wie diesen Baum am Wasser gepflanzt, der Früchte trägt. Und ich finde immer, das ist ein wunderschönes Bild für erfülltes Leben, für ein Leben, von dem Segen ausgeht. Das war der erste Aspekt, erfülltes, ewiges Leben. Der zweite, befreites Leben. Der amerikanische Pastor Gordon MacDonald hat mal Folgendes geschrieben. Er besuchte seine Mutter, die todkrank war. Und als er alleine mit ihr war, da kam zur Sprache, dass diese Frau sagte, ich bin schon über 10 Jahre von einer Schuld richtig verfolgt und gequält. Sie hatte damals ihre Freundin verletzt und dadurch war die Beziehung abgebrochen und diese Schuld nagte an ihr und vergiftete ihr Leben. Sie war so richtig in einer, ja, ich würde mal sagen, Grübelfalle. Wir hatten nämlich das Thema beim Frühstückstreffen. Dieses Gedankenkarussell war in ihrem Kopf zugange, das Gedankenkarussell von Selbstvorwürfen und Anklagen und Selbstmitleid. Warum habe ich das nur gemacht und wie hätte das anders sein können und. Nie war sie mehr richtig froh geworden. Und der Gordon MacDonald sagt denn, du, das muss nicht so bleiben. Gott will dir das abnehmen. Und sie bittet Gott um Vergebung, sie schreibt einen Brief, bittet die Freundin um Vergebung und postwendend kriegt sie Antwort. Die Freundin war froh, dass sie geschrieben hat. Natürlich hat sie ihr verziehen. Kurze Zeit später stirbt die Mutter im Frieden. mit Gott und mit Menschen, mit der Freundin, auch mit sich selbst versöhnt, glücklich. Der himmlische Vater schenkt uns befreites Leben. Er hat uns seine Liebe gezeigt, indem er uns erlöst hat zum ewigen Leben. Aber er zeigt uns auch seine Liebe, indem er uns erlöst von all der Last, die wir mit uns herumschleppen. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Johannes drückt das so wunderschön aus. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gezeigt hat, dass wir Gottes Kinder sein sollen. Und wir sind es. Wir sind seine geliebten Kinder, dürfen mit allem, was uns belastet, zum Vater kommen, dürfen sagen, ich komme damit nicht klar. Bitte hilf mir. Und dann erfahren, wie der Vater, wie Jesus tröstet, vergibt, Frieden schenkt, heilt, befreit, hilft. Wir sind seine geliebten Kinder, von denen er sagt, du bist wunderbar gemacht, gerade so, wie ich dich gemacht habe. Und genau gerade so, dass ich mich darüber freue. Wir dürfen dann vertrauen, ich bin wer. Unabhängig von der Meinung und Anerkennung anderer, mit meinen Ecken und Kanten. Ich muss nicht perfekt sein. Ich darf aufatmen. Ich kann entspannt, befreit leben. Und andere dürfen auch entspannt leben. Beneidenswert. Wir erfahren durch Gottes Liebe das, wonach sich jeder Mensch sehnt. Denn das ist die tiefste Sehnsucht von Menschen, geliebt zu werden und willkommen zu sein. Eine Sehnsucht, die im tiefsten nur Gott erfüllen kann. Aber wie schwer fällt es uns oft, diesen Schatz anzunehmen, Gott seine Liebe zu glauben. Ist ja auch unvorstellbar. Wir dürfen ihn aber darum bitten, uns erleuchtete Augen unseres Herzens zu geben, dass wir seiner Liebe glauben und dann immer mehr lernen, uns mit seinen Augen zu sehen. Ich habe vor einiger Zeit eine Frau mit einem Einkaufsbeutel gesehen und darauf stand, wie ich denke, so lebe ich. Und ich dachte nur, recht hat sie. Unsere Gedanken bestimmen unser Leben in weitem Ausmaß. Von welchen Gedanken werden wir bestimmt? Mit welchen Gedanken gehen wir morgens in den Tag? Wir dürfen mit Gottes Gedanken in den Tag gehen. Als erstes vielleicht dafür danken, ich bin nicht allein. Gott ist an meiner Seite. Ich bin geliebt, gewollt, getragen. Befreites Leben. Ich komme zum dritten Aspekt. Kraftvolles Leben. Ein Manager erzählte einmal, wie furchtbar die Montage sind. Er hat sich den Sonntag immer freigenommen und das war wunderbar entspannend. Aber dann der Montagmorgen, wenn er seine E-Mails liest, denn die anderen haben Sonntag keine Pause gemacht. Dann überfällt es ihn einfach. Termine, Termine, Termine. Wie soll er das bloß schaffen? Und ich denke, uns geht es manchmal auch so, dass wir morgens aufwachen, der Tag mit den vielen Aufgaben liegt vor uns wie eine schwere Last und wir denken, wie packe ich das? Was machen wir dann? Sind wir dann blockiert vor lauter Angst und verkriechen uns vielleicht erstmal im Bett, geben auf? Oder beißen wir die Zähne zusammen und sagen, das muss ich schaffen und mobilisieren alle Kräfte? Wir haben früher, als ich noch gut die Berge hochkam, gerne Urlaub in den Bergen gemacht. Und das waren manchmal sehr mühsame Wanderungen. wo man dankbar und froh war, wenn eine Quelle kam und man trinken konnte oder sich das Wasser mal über die Arme laufen lassen konnte und mit neuer Kraft weitergehen konnte. Und diese Quelle finde ich ein wunderbares Bild für Gottes Hilfe in unserem Leben. Nicht umsonst sagt Jesus ja, ich gebe euch das Wasser des Lebens. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Tun wir das? Kommen wir in solchen Situationen, wo wir irgendwie überfallen werden von Gedanken oder wo uns etwas zu schwer wird und wir nicht weiter können, kommen wir in diesen Situationen schnell zu Jesus, trinken einen Schluck, vielleicht nur ein kurzes Gebet und können weitergehen? Oder haben wir Zeiten, wo wir lange an der Quelle sitzen und sein Wort auf uns wirken lassen und es mit in den Tag hineinnehmen? Auf Jesus sehen und dann erfahren, wie er sagt, ich bin doch bei dir alle Tage. Ich gebe dir, was du brauchst. Meine Kraft ist in dir und sie ist in dir mächtig. Rechne mit mir, vertrau mir. Von einem Chirurgen, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, wenn er in einen OP-Raum kommt, dann macht er die Tür auf und mit der anderen Hand macht er so eine Handbewegung so, um zu sagen, bitte Jesus, nach dir, geh du mir voran. Das ist für ihn so eine Möglichkeit, sich das bewusst zu machen. Er ist nicht allein. Jesus geht ihm voraus in den OP-Raum und er kann seine Aufgaben angehen, die an dem Tag anstehen. Der Theologe Hans-Joachim Eckstein hat einmal unter dem Titel Perspektivenwechsel folgende Sätze gesagt. Wenn ich die Herausforderung meines Alltags nicht länger als meine Verlegenheiten wahrnehme, sondern als Gottes Gelegenheiten, dann frage ich nicht mehr, wie mache ich das, sondern wie machen wir das? Dann heißt es nicht verzweifelt, wie soll ich Erschöpfter das noch schaffen, sondern erwartungsvoll, wie willst du, mein Schöpfer, dies durch mich schaffen? Beneidenswert, so leben zu dürfen, die Kraft Jesu zu erfahren und kraftvoll leben zu können. Die letzte Facette, wirkungsvolles Leben. Wir haben einmal durch unser Handeln ein wirkungsvolles Leben, das habe ich eben gesagt, dass wir, wie wir in der Kraft Jesu handeln können, aber vor allem auch durch unser Gebet. Denn wenn wir beten, hat das Auswirkungen. Da geschieht etwas. Von Jesus wird oft berichtet, dass er gebetet hat. Er betet für Kranke, er betet für seine Jünger, er betet für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhört. Er betet für Jerusalem und im Hebräerbrief steht, er betet noch für uns. Jesus betet für andere in der Gewissheit. Gott hört und er hört. Und es geschieht etwas. Und er will, dass auch wir das tun. Bittet, so wird euch gegeben. Denn jeder, der bittet, empfängt. Bittet nicht nur manchmal, halbherzig. Bittet mit Ausdauer, beharrlich. Bittet in der Gewissheit, so wird euch gegeben. Jesus will, dass wir bitten. Er will so viel an den Menschen, er will so viel in dieser Welt tun, aber er will gebetet werden und er erhört Gebete. Vielleicht nicht so, wie wir es uns wünschen. Vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt, wie wir das möchten, aber kein Gebet bleibt unerhört. Es wird spätestens in der Ewigkeit erhört. Gebet verändert die Welt. und wir dürfen daran beteiligt sein. Es gibt dazu den steilen Satz: Durch Gebet bewegen wir den Arm Gottes. Bill Hybels sagt mal: Wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir. Aber wenn wir beten, dann arbeitet Gott. Seine übernatürliche Kraft ist denen zugänglich, die beten, die in ihrem Innersten davon überzeugt sind, dass Gott jede Situation verändern kann. Das heißt natürlich nicht, dass wir Gott einspannen für unsere egoistischen Ziele. Es gilt immer wieder zu fragen: Herr, was willst du tun? Wofür sollen wir beten? Wie sollen wir beten? Da lesen wir zum Beispiel in der Zeitung, das war glaube ich gestern, heute nochmal, dass 3 Kinder einer Familie, 5, 8 und 9 Jahre alt, einer Familie im Löschteich ertrunken sind. Und wir sind davon so berührt, dass wir da beten. Dass wir beten um Trost, um Hilfe für die Eltern und dass auf irgendeine Weise Gott daraus Gutes entstehen lassen kann, weil er das will. Oder wir zum Beispiel haben gebetet, vor allen Dingen jetzt aber auch noch, für eine iranische Familie. Sie sind Christen und sie waren letzte Woche zu Bleiberechtsverhandlungen in Braunschweig. Und natürlich ist das für Flüchtlinge mit ganz großer Angst verbunden. Was für einen Richter kriegen wir? Können wir auf richtige Weise darstellen, was uns dazu gebracht hat, zu fliehen? Wie wird er reagieren? Was können wir sagen? Und zuerst war die Frau, die über eine Stunde, es dauert immer sehr lange, befragt wurde, und sie sagt: Ich hatte keine Angst. Sie ist sehr temperamentvoll und hat offensichtlich den Richter irgendwie so für sich einnehmen können. Auch sehr hübsch, gut. Alles zusammenwirkt, ja. Und dann der Mann, der also auch ein ganz toller ist, der auch super Deutsch kann. Und der Richter hat offensichtlich zum Ende gesagt: Willkommen in Deutschland. Was noch keine Genehmigung ist, ja, aber einfach ausdrückt, welch positiven Ausgang diese Verhandlung gehabt hat. Wir beten weiter dafür, dass sie in Deutschland bleiben können. Gott möchte so viel tun. Er möchte Menschen, er möchte Flüchtlinge helfen, er möchte Menschen versöhnen, er möchte heilen, er möchte auch Politikern gute Ziele für die Politik zeigen und die Weisheit geben, diese Ziele zu erreichen. Aber er möchte Menschen durch ihr Gebet daran beteiligen. Er möchte uns durch unser Gebet daran beteiligen. Und Helmut sagte ja schon mal, dass Käthe und Grete und die andere, ich komme jetzt nicht auf den Namen, sich abends immer um 7 Uhr die Nachrichten ansehen und anschließend beten. Und im Himmel werden sie die Auswirkung erkennen. Jetzt noch nicht. Jakobus schreibt einmal diese harte Wahrheit: Ihr bekommt nicht, weil ihr nicht bittet. Beneidenswert an Gottes Handeln auf dieser Welt und wenn auch nur manchmal in unserem kleinen Umfeld beteiligt zu sein. 4 Aspekte unseres Glaubens: erfülltes ewiges Leben, befreites, kraftvolles, wirkungsvolles Leben. Und wissen, Jesus ist immer da. Wir können ihm vertrauen, wie auch immer die Situation ist. Es gibt mittelalterliche Bilder, die auf goldenem Hintergrund gemalt sind. Ich habe euch das eins schon mal gezeigt. Ich habe ein Bild hier, das wäre schön. Der Judaskuss von Duccio di Buoninsegna. Da ist die geballte Macht der Soldaten und der Angehörigen der Tempelwache, die Jesus zum Verhör führen wollen, was Folter, was Kreuzigung nach sich hat. Also in den Augen von Menschen eigentlich totales Scheitern seines Lebens. Dann die Aggressivität des Petrus hier links mit seinem Messer, wie er das Ohr da abhauen will. Dann die Angst der Jünger, die schon die schon dabei sind zu fliehen und Jesus allein zu lassen. Der Verrat von Judas mit dem Kuss. Und dann wissen wir die Einsamkeit Jesu. Alle haben ihn verlassen. Seine Schmerzen, sein Tod, das Ende. Und all das Furchtbare vor einem goldenen Hintergrund. Und der erste Eindruck ist eigentlich, das passt doch nicht zusammen. Es müsste doch ein schwarzer Hintergrund sein oder es müsste doch in dunklen Farben gemalt sein, dieses Bild von Zerstörung, von Hass, von Feigheit, Angst, von Tod. Aber es ist auf goldenem Grund gemalt. Gold, die Farbe Gottes, Ausdruck für die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Denn all dieses Zerstörerische geschieht vor den Augen Gottes. Nichts ist ihm verborgen. Und er hat alles in der Hand. Und Gott kommt in allem und trotz allem an sein Ziel. Paul Gerhardt hat gedichtet, Gott sitzt im Regimente und machet alles wohl. Und auch wir dürfen unser Leben vor diesem goldenen Grund sehen. Und unser Leben aus dieser himmlischen Perspektive sehen. Und das heißt natürlich nicht, dass wir die irdische Wirklichkeit ignorieren und überspielen. Angst ist da, Trauer, Hoffnungslosigkeit können uns überfallen. Aber sie haben nicht das letzte Wort. Denn die himmlische Perspektive heißt, Jesus lebt. Er hat mein Leben, ja, er hat uns, er hat die Welt in der Hand. Ihm kann ich vertrauen. Und er hat Möglichkeiten und Wege, zum Ziel zu kommen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Zum Abschluss einfach nochmal im Vater unser beten wir, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und auf Plattdeutsch heißt das, hey wollt dat, hey kann dat und hey deit dat ook. Und ich wünsche euch, dass ihr mit diesem Bild und auch mit diesem Satz die Ferien wunderbar verbringt und wir uns nach den Ferien dann in alter Frische wiedersehen. Dankeschön.